Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Mit dem Krieg kommen die Kriegsverbrechen. Das ist in der Ukraine aktuell wieder zu beobachten. Vor allem an die russische Armee gibt es viele Vorwürfe. Wie wichtig die Aufarbeitung von Gräueltaten für die ukrainische Bevölkerung ist, gleich unser Thema. Wir schauen auch nach Norwegen, eines der reichsten Länder in Europa, in dem sich immer mehr Menschen den Alltag nicht mehr leisten können. Und es geht um die OSZE, die Sicherheitsorganisation steckt in einer tiefen Krise. Wie handlungsfähig ist sie noch? Quasi seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gibt es Vorwürfe, dass die russische Armee Kriegsverbrechen begeht. Es geht dann etwa um Folter an Zivilisten, um die Verschleppung von Journalisten und Lokalpolitikern oder um Bomben auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur. Einige dieser Vorwürfe können die UN und NGOs wie Amnesty mittlerweile auch klar belegen. Aber die große Masse an Verdachtsfällen, die ukrainische Regierung spricht von rund 40.000, die macht deutlich, die Aufarbeitung wird noch lange dauern. Deswegen wollen unter anderem die G7-Staaten bei den Ermittlungen von Kriegsverbrechen enger zusammenarbeiten. Das hat die Runde auch diese Woche vereinbart. Was das alles für die Menschen in der Ukraine bedeutet, darüber habe ich mit meinem Kollegen Ivan Halvanovich gesprochen. Jeden Freitag berichtet er für uns aus der Ukraine. Und meine erste Frage diesmal war, wie stark das Thema Kriegsverbrechen den Alltag prägt.
Das ist der Alltag. Der Krieg ist Verbrechen. Und überall an den Orten, aus denen die Russen vertrieben worden sind, werden die Leichen gefunden, werden die Zerstörungen gesehen. Deswegen ist der Krieg an sich verbrecherisch. Und die Taten, die Vorgehensweise der russischen Besatzer ist verbrecherisch. Es handelt sich um Verletzung der Genfer Konventionen, weil tausende Zivilisten verletzt, verwundet oder getötet sind und auch Zehntausende von zivilen Gebäuden zerstört worden sind.
Das heißt, es geht um viele tausende Verdachtsfälle von Kriegsverbrechen. Wie gehen denn die ukrainischen Behörden vor bei der Aufklärung? Was machen die?
Für diese Fälle eigentlich sollte der Sicherheitsdienst der Ukraine verantwortlich sein. In Deutschland ist ein Analogat Verfassungsschutz, heißt so. Aber Sicherheitsdienst ist überfordert, weil es tatsächlich so viele Fälle, so viele tausende Fälle gibt. Und deswegen ermittelt jetzt auch die Polizei neben Sicherheitsdienst. Und auch mehrere internationale Kräfte sind in die Ukraine gekommen, die auch Schulter an Schulter mit Ukrainern diese Verbrechen vermitteln. Und zum Beispiel, als ich in Kharkiv war, in unserem Hotel, in einem Hotel, wo ich auch übernachtet habe, habe ich die französischen Vertreter von französischen Gendarmerie getroffen, die vor Ort gekommen sind und vor Ort die Verbrechen ermitteln.
Ja, das Ausland hilft ja ganz konkret mit Ermittlern und mit Wissen. Wie wichtig ist es denn, dass die ukrainischen Behörden hier auch Hilfe bekommen?
Ich glaube, das ist wichtig in erster Linie dadurch, dass es die Offenheit der Ukraine zeigt und das Ziel, die Gerechtigkeit und die objektive Ergebnisse zu sammeln, festzustellen. Weil ohne internationale Vertreter könnte man immer vorwerfen, dass die Ukraine etwas ausgedacht hat oder ausdenkt. Und hier zusammen können wir prüfen, auch mit ausländischen Kollegen, ausländischen Partnern, was tatsächlich vor Ort passiert ist und wie das eingestuft werden muss und weiter, wie das bestraft werden muss.
Ja, es gibt in der Tat Verhandlungen. Ende Mai wurde zum Beispiel ja ein russischer Soldat verurteilt, lebenslang wegen Kriegsverbrechen hat der bekommen. Der Soldat hatte nämlich einen unbewaffneten Zivilisten erschossen. Das Urteil wurde später zwar noch etwas reduziert, dennoch die Frage an Sie, wie wichtig sind diese Urteile und diese Signale für die ukrainische Gesellschaft?
Extrem wichtig, extrem wichtig. Wir glauben an einen Sieg in diesem Krieg, weil wir wissen, was wir verteidigen. Wir verteidigen unsere Heimat gegen einen Aggressor. Aber sogar nach dem Sieg, Leute werden die Gerechtigkeit brauchen. Und diese Gerechtigkeit kann nur mit den Gerichtsurteilen erfolgen. Die Menschen, die russische Führung, natürlich die Täter, aber auch die russische Führung muss dafür verantwortlich gemacht werden, verantwortlich sein, Verantwortung tragen, dass sie diesen Krieg angefangen haben. Und deswegen sprechen wir über die ukrainischen Gerichte, über den Internationalen Strafgerichtshof, über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie über das künftige Sondertribunal, weil eben Sondertribunal Putin und seine Clique verurteilen kann, hoffentlich.
Halten Sie das für realistisch, dass das mal kommt? Das klingt ja sehr kompliziert und wird einfach sehr lange dauern.
Das wird tatsächlich sehr lange dauern, aber die Kriegsverbrechen sowie auch Völkermord und Verbrechen gegen Menschlichkeit haben keine Verjährungsfrist. Deswegen früher oder später, glaube ich, werden die Schuldigen verfolgt werden und bestraft werden. Nicht alle natürlich. Trotzdem denke ich, dass auch in 10 oder in 20 oder in 50 Jahren werden die Täter, die Verbrecher vor Gericht gezogen werden, so wie das auch nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden ist und stattfindet immer noch.
Die allermeisten Vorwürfe, was Kriegsverbrechen angeht, die richten sich ja an die russische Seite, aber es ist auch so, dass die Ukraine sich Vorwürfen ausgesetzt sieht. Zum Beispiel steht der Vorwurf im Raum, dass kampfunfähige russische Soldaten von ukrainischen Soldaten erschossen wurden. Das UN-Menschenrechtskommissariat hält diese Anschuldigungen auch für glaubwürdig. Wird über sowas offen drüber gesprochen in der Ukraine?
Ja, natürlich, das ist ein Thema. Und die ukrainische Seite zeigt sich offen, auch diesen Fall zu ermitteln. Buchstäblich, der Justizminister hat gesagt, dass wir offen sind, obwohl dieser Fall ziemlich fraglich ist, weil auch auf dem Video ist zu sehen, dass ein der russischen Soldaten schießt. Er hat angefangen zu schießen an die ukrainischen Soldaten. Und das heißt nicht, dass diese Russen sich ergeben haben, tatsächlich ergeben haben. Sie sind keine Kriegsgefangenen, solange sie ohne Waffe in den ukrainischen Händen sind.
Eine letzte Frage noch. Kriegsverbrechen, die erschüttern die ukrainische Gesellschaft und natürlich auch den Rest der Welt sehr. Glauben Sie, dass es irgendwann wieder möglich ist, auch mit der russischen Gesellschaft sich besser zu verstehen, sich vielleicht auch wieder anzunähern?
Vielleicht irgendwann, aber nicht mit jeder russischen Gesellschaft. Russische Gesellschaft ist mitverantwortlich für diesen Krieg. Und irgendwann können sich Ukraine und Russland ernähren. Dafür braucht man aber erstens, dass der Krieg vorbei ist. Zweitens, dass Russland Entschädigungen zahlt, Reparationen zahlt. Drittens, dass die Vertreter Russlands sich entschuldigt für die Taten, für die Verbrechen, die Russen begangen sind. Dann können wir erst über die Versöhnung reden und über die friedliche und auch gute Nachbarschaft unserer Staaten.
Kriegsverbrechen in der Ukraine, das war das Thema mit meinem Kollegen Ivan Haivanovic aus Kiew. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Norwegen hat sich in den letzten Jahren nach Jahrzehnten nach oben gearbeitet. Vor allem das Öl vor der eigenen Küste macht das Land zu einem der reichsten Europas. Aber hohe Energie- und Lebensmittelpreise gehen auch an Norwegen nicht spurlos vorbei. Immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Die Regierung in Oslo hat nun nach massivem Druck Zuschüsse für Bedürftige angekündigt. Wie gut das wirken wird, das wird sich zeigen. Die Essensausgaben der Heilsarmee jedenfalls erfahren aktuell immer noch einen regelrechten Ansturm, wie Sigrid Harms berichtet.
Vor dem Gebäude der Heilsarmee in Moss, einer Kleinstadt südlich von Oslo, hat sich eine Schlange von Menschen gebildet. Alle zwei Wochen werden hier kostenlos Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Einer von ihnen ist Miguel, der mit dicker Winterjacke und Strickmütze bekleidet, erwartungsvoll eine der Tüten entgegennimmt.
Salami,
Honig, drei Salate, Speck und ein Hähnchen. Damit kann ich mir ein schönes Mittagessen kochen. Seit 2 Monaten ist der 49-jährige Spanier arbeitslos. Das Geld vom Arbeitsamt reicht hinten und vorne nicht. Und so geht es immer mehr Menschen im reichen Norwegen, stellt Björn Löfdahl, der Leiter der Heilsarmee in Moss, fest. Letztes Jahr kamen jedes Mal rund 50 bis 60 Menschen zur Lebensmittelausgabe. In den letzten Monaten wurden es mehr und mehr. Und heute haben wir mehr als 300 Tüten ausgegeben. Wie überall in Europa sind auch in Norwegen die Lebenshaltungskosten seit dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise enorm gestiegen. Im Oktober lag die Inflationsrate bei 7%. Im laufenden Jahr müssen die Haushalte durchschnittlich 1.800 Euro mehr aufbringen als im Vorjahr. Eine Untersuchung des Statistischen Zentralbüros ergab, dass Norweger und Norwegerinnen in jedem vierten Haushalt Probleme haben, ihre Rechnungen zu bezahlen. Ich glaube, viele sind in den letzten Jahren gerade noch so durchgekommen, aber sie haben keine Reserven. Jetzt sind die Preise für Benzin und Lebensmittel gestiegen und auch die Zinsen. Das wird zu viel für sie. Die Mahlzentrale, eine staatlich geförderte Stelle, die Spenden der Lebensmittelindustrie an die wohltätigen Organisationen verteilt, schätzt, dass bis Ende des Jahres 11 Millionen kostenlose Mahlzeiten ausgegeben werden. Das ist eine Steigerung um 35%. Neu ist, dass nicht mehr nur Drogenabhängige und Arbeitslose Hilfe in Anspruch nehmen, sondern immer mehr Familien und Alleinerziehende. Familien mit kleinen Kindern trifft es besonders hart, weil die Höhe der Sozialleistungen nicht widerspiegelt, dass es in diesen teuren Zeiten mehr kostet, Kinder zu haben, sagt Iva Lødemel, Professor für Sozialpolitik an der Hochschule Oslo-Met. Die hohe Preissteigerungsrate hat in Norwegen eine Diskussion über die Höhe der Sozialleistungen entfacht. Die Sätze seien politisch immer schwerer zu rechtfertigen, so Lødemel. Schilderungen in den Medien von Alleinerziehenden, die kein Geld für Weihnachtsgeschenke haben, und von Berufsunfähigen, die sich kein Gemüse mehr leisten können, haben die sozialdemokratische Regierung unter Druck gesetzt. Wir müssen die Sätze erhöhen, forderte Audun Lysbakken. Er ist Chef der Sozialistischen Linken, einer Partei, auf deren parlamentarische Unterstützung die norwegische Minderheitsregierung angewiesen ist, um den Haushalt durchzubringen. Die meisten Parteien in Norwegen sind der Meinung, dass die Sozialhilfesätze niedrig gehalten werden müssen, damit es sich lohnt zu arbeiten, als würde Armut zur Arbeit motivieren oder Kranke gesund machen. Norwegen müsse seinen Kurs ändern, so Lysbakken. Diese Woche nun gab die Regierung nach. Die wirtschaftliche Situation von vielen ist schlimmer geworden, räumte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre ein und kündigte ein umfassendes Paket an. Wir erhöhen die Mindestrente, das Wohngeld, das Kindergeld und die Zuschüsse für Empfänger von Rehabilitationsleistungen. Auch die Mahlzentrale bekommt im nächsten Jahr mehr Geld. Doch eine schnelle Lösung gegen Armut in Norwegen kann das nicht sein, meint Björn Löfdahl von der Heilsarmee in Moss. Für uns fühlt es sich so an, als ob wir die Schmerzen lindern, aber nicht mehr. Eine Lebensmitteltüte alle 14 Tage, die hilft auf lange Sicht niemandem.
Sigrid Harms berichtete über die langen Schlangen vor den Essensausgaben, die auch in Norwegen immer öfter zu sehen sind. Es ist eigentlich ein Routinetermin, das jährliche Außenministertreffen der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die setzt sich etwa ein für faire Wahlen, für die Menschenrechte, aber auch für Rüstungskontrolle und Konfliktvermeidung. Aber von Routine ist beim aktuellen Treffen im polnischen Łódź nichts zu spüren. Russlands Krieg gegen die Ukraine dominiert die Agenda. Der russische Außenminister Lavrov, er kann nicht teilnehmen, weil er von Polen kein Einreisevisum erhalten hat, offiziell wegen EU-Sanktionen. Und die OSZE ist auch nicht voll handlungsfähig, unter anderem, weil Russland wichtige Beschlüsse zum Haushalt blockiert. Die OSZE steckt also in einer tiefen Krise und damit die einzige Organisation, in der nordamerikanische, europäische und postsowjetische Staaten gleichberechtigt zusammenarbeiten. Martin Adam in Warschau, Sie verfolgen die Konferenz für uns. Die Lage der OSZE ist schwierig, ich habe es erwähnt. Was kriegen Sie mit? Wie verlaufen die Debatten auf dem diesjährigen Außenministertreffen?
Also man merkt schon sehr deutlich, wenn man sich das anschaut, wenn man die Veranstaltung, das Treffen beobachtet, wie sehr die OSZE gerade unter Druck steht. Das sagen auch alle Außenminister, Außenministerinnen oder deren Vertreter, die dort sind, was das für eine außergewöhnliche Zeit ist. Eben mit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor allem, gleichzeitig blockiert Russland das Budget für das laufende Jahr. Also nicht für die Zukunft, sondern schon aktuell im laufenden Jahr 2022 unter polnischem Vorsitz hangelt sich die OSZE so von monatlicher Direktzuwendung zu monatlicher Direktzuwendung, weil es eigentlich kein richtiges Budget gibt. Das heißt aber auch, die OSZE kann keine neuen Projekte starten, kann keine neuen Missionen starten, kann eigentlich überhaupt keine Verträge abschließen, ist also schon sehr spürbar gelähmt. Die Beobachtermission der Ukraine, der OSZE in der Ukraine existiert auch nicht mehr. Die ist im März von Russland blockiert worden. Also dieses schärfste Instrument der Organisation, die Beobachtung vor Ort, die ist kaltgestellt und das merkt man, auch wenn wir selbst nicht in die Beratung direkt reinschauen können, aber auch der öffentliche Teil, alle verurteilen diesen russischen Angriff auf die Ukraine, nur natürlich Russland sieht das anders, hat aber eben eine sehr mächtige Position und Annalena Baerbock sagte in dieser Runde, der Angriff sei eben nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern auch auf das Völkerrecht und eben auch auf die OSZE als Struktur gewesen.
Die OSZE arbeitet eigentlich mit dem Konsensprinzip. Das heißt, Entscheidungen, wichtige Entscheidungen müssen einstimmig fallen. Polen scheint jetzt aber auch mit der Ausladung von Lavrov dieses Außenministertreffen, ich sag mal, politisiert zu haben. Wie wird das Vorgehen begründet?
Also was man merkt, ist, dass in diesem Jahr Polen die OSZE mit einer ganz klaren Haltung leitet. Zbigniew Rau, der polnische Außenminister und damit eben die leitende Figur in der OSZE in diesem Jahr, sagte, das hier ist not business as usual. Also das ist ein wirklich außergewöhnlicher Modus. Und Andrzej Duda, der polnische Präsident, ist da oder war dort gestern und sagte zum Auftakt, wir dürfen nicht zulassen, also die OSZE-Mitgliedstaaten dürften nicht zulassen, dass man sich an den geplanten Mord an der Zivilbevölkerung und an die Entführung ukrainischer Kinder in Russland gewöhne. Würde man diese Idee der Ruski Mir, also der russischen Welt, sagte Andrzej Duda, gewöhnen, dann würde man damit Brutalität, Krieg, Armut, Aggression und Tod, das war ein Zitat, akzeptieren. Und das ist die Grundhaltung. Da gibt es relativ wenig Interpretationsspielraum. Und aus dieser Haltung heraus ist eben auch der russische Außenminister Sergej Lavrov mit Verweis auf EU-Einreisesanktionen ausgeladen worden. Und aber auch darüber hinaus scheint die Haltung der meisten Teilnehmer zu sein, Verhandlungen kommen, wenn Zeit für Verhandlungen ist. Aber jetzt muss Russland erstmal aufgehalten werden. Und das schränkt natürlich den Handlungsspielraum ein.
Der russische OSZE-Vertreter, der saß dennoch mit am Tisch, der OSZE-Botschafter quasi, und hat natürlich nochmal die russische Haltung verteidigt. Schauen wir noch kurz auf die Rolle, die die Organisation in der Ukraine spielen kann. Welche Rolle kann die OSZE für den Frieden aktuell leisten?
Im Moment eine relativ kleine nur. Also Andrzej Duda sagte, die OSZE konnte den Krieg nicht vermeiden. Und das hat er schon mit einer gewissen Enttäuschung gesagt. Die drei OSZE-Mitarbeiter, die noch in der Ukraine sind, sind da, weil sie in Kriegsgefangenschaft sind. Es gibt kein Geld, Russland blockiert. Also im Moment muss man zuschauen. Es wird parallel versucht, sich irgendwie auf die Zeit nach dem Krieg vorzubereiten. Das ging auch mit Kritik einher, dass jetzt Lavrov nicht eingeladen wurde, weil es hieß, wenn, dann wird doch hier verhandelt, aus Österreich zum Beispiel, oder der ungarische Außenminister sagte, dass wir müssen doch Kommunikationskanäle offen halten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat versucht, am Rande des OSZE-Treffens ein Projekt voranzutreiben, wo so eine Art Kriegsverbrechertribunal auf OSZE-Ebene für die Zeit nach dem Krieg vorbereitet wird. Also man versucht irgendwie bis in die Zukunft zu kommen und die Zukunft vorzubereiten. Im Moment gibt es aber nicht viel, was die OSZE machen kann.
Die OSZE-Außenminister treffen sich in Polen zu einer Zeit, in der die Organisation in einer tiefen Krise steckt. Informationen waren das von Martin Adam aus Warschau. Besten Dank. Und damit geht Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Frederik Rother.